SWR 2.
Jetzt gibt's keinen Zweifel mehr, der Sommer ist da und im Kontext hier auf DRS 2 beginnen wir mit unserer Sommerserie. Die Sommerserie nimmt die Ferienstimmung auf und bringt Sendungen zum Müßiggang, vom Tun zum Nichtstun. Zum Auftakt gibt's heute eine Kontextdebatte über den Genuss. Genuss macht das Leben lebenswert. Dieser Ansicht sind fast alle Menschen, doch viele können gar nicht genießen. Das behauptet eine deutsche Studie. Die Menschen optimieren sogar ihre Freizeit und organisieren in den Ferien den bestmöglichen Kick. Und vor lauter Hetzerei sausen sie am Glück vorbei. Warum können wir nicht mehr genießen? Darüber diskutieren die Psychologin und Soziologin Beate Schulze. Sie ist Vizepräsidentin des Swiss Expert Network on Burnout, der Ökonom und Glücksforscher Matthias Binswanger und die Werberin Petra Dreifuß. Sie ist Managing Director von Wirtswerbung AG. Das Gespräch leitet Raphael Zehnder.
Warum können wir nicht mehr genießen, ist die Frage der heutigen Kontextdebatte. Studien kommen zu diesem Befund, viele Menschen könnten nicht mehr genießen. Stimmt dieser Befund aus Ihrer Sicht, Beate Schulze?
Also was ich erlebe, ist ein ganz großer Wunsch zu genießen, auch eine Sehnsucht nach Genuss, aber eben fehlende Gelegenheiten. Und also diese Diskrepanz bereitet Menschen Sorgen, bis dahin, dass es zu einer Erschöpfung kommt und einer Enttäuschung im Alltag.
Wir werden auf Erschöpfung und Enttäuschung sicher noch zu sprechen kommen. Matthias Binswanger, der Mensch kann nicht mehr genießen. Teilen Sie diesen Befund?
Er stimmt für Länder wie gerade jetzt Deutschland oder die Schweiz sicherlich. Also wir zeichnen uns nicht durch ein besonders großes Know-how aus, was jetzt Genuss betrifft. Und es gibt genau diese Ambivalenz, die vorher schon erwähnt wurde. Nicht auf der einen Seite haben wir mehr Möglichkeiten zu genießen heute als jemals zuvor. Aber gerade dadurch entsteht auch ein Stress, dann genießen zu müssen, wenn man die Zeit hat. Und das verhindert dann gerade wieder den Genuss.
Petra Dreifuß, aus Ihrer Sicht, der Befund, der Mensch kann nicht mehr genießen, stimmt das?
Wir sehen aus Studien, wir verfolgen sehr viele Studien, um unsere Zielgruppe genau lesen zu können und verstehen zu können, sehe ich einen Unterschied zwischen jung und alt oder sagen wir mal über 1980 geboren und darunter. Und wir stellen fest, dass bei 1980 und darüber Genuss anders interpretiert wird. Und durchaus genossen wird, einfach anders, wie wir das kennen, bei den Jahrgängen, die darunter sind.
Wie ist denn der Unterschied der Definition des Genießens bei den Jüngeren oder bei den Älteren?
Ich glaube, also eine Definition kommt von den ganzen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das nennt man Digital Natives oder die Digital Immigrants. Die Digital Natives sind über 1980 geboren. Die sind es gewohnt zu genießen mit der Vielfalt. Die genießen es, wenn sie Multitasking machen können. Sie finden das super, wenn sie irgendein Spiel spielen und dann noch SMS oder Twitter auf Twitter sehen und gleichzeitig Fernsehen schauen. Das finden sie super. Wir denken das, oh Gott, das ist ein Riesenstress. Für sie ist das super. Wir hingegen brauchen diese technischen Mittel, sind aber nicht gewohnt, Multitasking zu machen. Für uns ist das ein Stress.
Das heißt, die vor 1980 sind, haben Mühe, damit umzugehen.
Ja.
Matthias Binswanger, Sie haben auch die Vielfalt angesprochen, des Genussangebots, des Freizeitangebots beispielsweise, das auch zum Stress führt. Das ist also offenbar ein Punkt bei dieser Schwierigkeit zu genießen.
Ja, das ist ein Punkt, weil wir haben immer mehr Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Auf der anderen Seite wächst aber die Zeit selbst nicht. Der Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden. Und das heißt, wir müssen da eigentlich in immer kürzerer Zeit immer mehr Entscheidungen treffen, was wir tun sollen oder können. Und Menschen treffen zwar gerne Entscheidungen, aber nur solange es die Optionen, die man hat, übersichtlich sind und solange man auch genügend Zeit hat, irgendwie auszuwählen. Wenn das nicht mehr übersichtlich ist, einem die Zeit fehlt, dann entsteht daraus ein Stress, nicht? Und aus der Freude an der Wahl wird dann zunehmend eine Qual der Wahl. Das kann man zum Beispiel illustrieren anhand der Geschichte des Fernsehens. Wenn wir da mal zurückgehen in die 50er Jahre, da gab es nur ein einziges Programm, gar keine Auswahl, kein Problem. Dann kamen da ausländische Programme dazu, zweite Programme, hat die Freude am Fernsehen weiter erhöht. Dann kam noch eine ganz entscheidende Innovation, nicht? Wir können uns heute ja kaum mehr vorstellen, dass Menschen früher früher, wenn die das Programm wechseln wollten, dass sie tatsächlich aufgestanden sind vom Sofa, sich auf das Fernsehgerät zubewegt haben, da einen Knopf gedrückt haben, wieder zurückgegangen sind zum Sofa und sich wieder hingesetzt haben. Ja, unter solchen Bedingungen überlegt man sich natürlich zweimal, ob sich das wirklich lohnt, das Programm zu wechseln. Aber dann kam eben diese Innovation, die Fernbedienung. Da wurde das ganz leicht, das Programm zu wechseln. Irgendwann hatte man 100 Programme, heute 1000 Programme, wenn man will. Aber wenn ich noch irgendetwas anderes im Leben tun möchte als Fernsehprogramme studieren, nicht, dann kann ich da keine vernünftige Auswahl mehr treffen. Das heißt, das hilft mir gar nichts mehr. Das erhöht die Freude am Fernsehen nicht mehr weiter. Und das Problem ist dann eben allgemein, sobald ich anfange, irgendwo die Auswahl zu optimieren und Zeit dafür zu verwenden, bezahle ich zwangsläufig damit, dass ich für einen anderen Entscheid nicht mehr genügend Zeit habe. Und so wird eben dann aus dieser Auswahl, aus diesen Vielfalt an Möglichkeiten, die wir haben, dann zunehmend ein Stress und das erhöht gar nicht mehr die Freude und verhindert zu einem Teil dann auch, dass der Genuss entsteht.
Das heißt, wenn man zurückdenkt, zum Beispiel an die frühen 70er Jahre, als man zu Hause nur 1, 2, 3 Fernsehprogramme hatte, dann haben alle Kinder auf dem Pausenplatz am Abend vielleicht genau dieselbe Kinderstunde oder dieselbe Sendung gesehen. Man hatte eine gemeinsame Basis, über die man sprechen konnte und das Ganze war noch nicht so zersplittert.
Es ist auch so, man hat sich damals noch gefreut, nicht? Jetzt kommt dann am Abend ein Film oder jetzt in der Schweiz, nicht, Teleboy mit Kurt Felix zum Beispiel, ein Straßenfeger, das gibt es heute nicht mehr. Nicht, wenn alles permanent immer vorhanden ist, ja, dann wird es auch irgendwie bedeutungslos. Man freut sich gar nicht mehr darüber. Und das ist auch ein Teil des Genusses, die Vorfreude.
Das heißt, die Qual der Wahl ist da ein Problem, Beate Schulze.
Also genau, Genuss erfordert ja auch das Besondere, das Spezielle. Denn Menschen empfinden in erster Linie Freude, wenn sie etwas Überraschendes erleben. Also das hat auch mit den Neurotransmittern im Gehirn zu tun. Also Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir eine neue Erfahrung machen, wenn wir auch über uns hinauswachsen, etwas entdecken. Und Überraschung oder auch das Besondere braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Und gerade in einer dicht getakteten Welt, in einem dicht getakteten Alltag, ist man mit so vielen Dingen beschäftigt, dass die Freizeit oder auch der Genuss dann wie eine zusätzliche Priorität ist, die man irgendwie noch unterbringen will und muss. Und häufig, das sehe ich auch bei Klienten im Coaching, rutschen dann Dinge, die persönlich wichtig sind oder auch Genuss mit sich bringen, die rutschen auf der To-Do-Liste immer einen Posten weiter, weil sie von anderen Dingen, die dringend sind, wo jemand anderes etwas fordert, die mit einer Deadline verbunden sind, verdrängt werden.
Sie sprechen vom Coaching, da muss ich erläutern, Sie sind Spezialistin für Burnout. Das heißt, die Leute können nicht mehr genießen, weil es Dinge gibt, die wichtiger sind, Arbeitsleistungen beispielsweise, die wichtiger sind und der Genuss, das rutscht dann immer weiter hinunter auf der Liste, wenn ich Sie richtig verstehe.
Bei Burnout ist der Verlust von Genuss ein Teil der Symptomatik. Ein Teil von Burnout zum Beispiel ist der Zynismus, also dass man in den Dingen, die man tut, keinen Sinn mehr sieht, keine Freude mehr erlebt und Genuss braucht die Sinne. Und auch ein Sinn erleben und eine gute Beziehung zu den Dingen, die man erlebt. Also eine Achtsamkeit, eine Aufmerksamkeit. Und bei Zynismus ist es da so, dass man sich mit ganz bewusst abgrenzt. Und zwar so stark, dass man überhaupt nicht mehr berührt wird von den Dingen.
Sie haben gesagt, Genuss ist auf der To-Do-Liste der Leute. Ja. Also das muss man dann auch noch abhaken und erledigen. Ist ja eigentlich eine seltsame Art, wenn man daran denken muss, ich muss mir notieren, ich muss auch noch genießen, Petra Dreyfus.
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es interessant, was vorher gefallen ist mit dem Teleboy und diese Sendung. Ich möchte die Frage anders stellen. Ist dann die Monotomie des einen, das nur eine Sendung und oder nur ein Medium, ist in dieser Monotomie die Langeweile oder dann einfach der Genuss, genießt man mehr, wenn man nur etwas hat, wenn man keine Wahl hat? Ich glaube das nicht. Ich gebe ein Beispiel von mir, ganz privat. Ich arbeite in Zürich, das heißt, ich komme nach einem langen Tag zurück mit dem Zug nach Basel und mich erwartet dann meine Familie, meine Kinder zu Hause. Das heißt, ab diesem Moment, wo ich die Tür aufmache, kann ich mich nicht auf den Sofa legen und Fernsehen schauen, sondern da geht es erst recht los, da werden die Hausaufgaben gemacht, da wird ein Tag besprochen und, da wird das Nachtessen gemacht, abgeräumt und so weiter. Also alles andere wie Relaxedheit oder nur ein Punkt auf der To-Do-Liste, sondern dann habe ich nochmal 20. Aber für mich ist das, ich genieße das, das ist mein Genuss und da freue ich mich drauf. Das heißt, auch hier mehrere Tasks zu haben, heißt nicht immer schlecht, das kann auch gut sein.
Ja, vielleicht dazu gerade, das Optimum liegt natürlich irgendwo dazwischen. Nicht keine Möglichkeit ist das Optimum und zu viele Möglichkeiten sind auch nicht das Optimum, sondern das Optimum ist, einige Wahlmöglichkeiten zu haben, wo ich noch irgendwie vernünftig entscheiden kann. Das Problem ist auch, wenn der Mensch überfordert ist mit zu vielen Möglichkeiten, nicht, dann weiß er nicht mehr, wo er optimieren soll. Sie haben das vorher angesprochen und Menschen haben dann die Tendenz, Dinge zu optimieren, die relativ unwichtig sind für sie. Und dafür Dinge zu optimieren, die eben, Dinge zu vernachlässigen, die eben relativ wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn man immer diese Bons aus der Zeitung ausschneidet, damit man etwas günstiger Lebensmittel einkaufen kann, gleichzeitig aber über Jahre eine unglückliche Ehe aussitzt, dann ist das natürlich kein optimales Verhalten, aber ziemlich häufig.
Beate Schulze, dieses Problem mit der Qual der Wahl, das ist ja eines der Probleme, haben wir jetzt festgestellt, das den Genuss erschwert oder sogar verunmöglicht. Wo liegen andere Gründe für die Genussunfähigkeit des Menschen oder für die Schwierigkeit der Menschen zu genießen? Das kann ja nicht nur die Qual der Wahl sein, weil Qual der Wahl, könnte man ja auch sagen, ist ein großer Früchtekorb voll mit verlockenden Möglichkeiten, wäre ja eigentlich etwas Positives. Es muss ja noch andere Gründe geben, warum wir uns so schwer tun beim Genießen.
Also ich denke, ein Grund ist das Tempo unseres Alltags. Es geht eigentlich nicht mehr nur um Beschleunigung, sondern, also Sie hatten es auch angesprochen, Frau Dreyfus, die Vergleichzeitigung von Dingen, dass man also permanent die Aufmerksamkeit auf verschiedenen Dingen hat. Und Genuss an sich, die Erfahrung des Genusses, braucht Präsenz. Und auch wenn es für einen ganz kurzen Moment ist, zum Beispiel beim Multitasking oder zu Hause mit den Kindern, also der Moment, wo man bei den Hausaufgaben sitzt oder vielleicht auch beim Essen, da ist man präsent und das Gesamtbild ergibt dann eine Genusserfahrung. Und diese Präsenz wird immer schwieriger, wenn man von einem zum anderen hetzt oder auch das Gefühl hat, permanent verfügbar sein zu müssen. Zum anderen, denke ich, hat es mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Also dass viele Menschen den Wunsch haben, einerseits nach Selbstverwirklichung auch in der Arbeit und die Arbeitswelt bietet nicht mehr so unbedingt immer optimale Bedingungen für diese Wünsche und diese Erwartungen und dass auch mit allem und jedem im Alltag Genuss verbunden sein muss, das führt natürlich häufig zur Enttäuschung und vielleicht zu einem noch stärkeren Versuch mit Macht und Anstrengungen zu genießen und dann wird Genuss fast wie zu einer Leistungserbringung.
Permanente Verfügbarkeit haben Sie genannt, Frau Schulze, das Tempo. Frage an Petra Dreyfus, Sie als Werberin müssen ja in diesem ganzen Aufmerksamkeitsmarkt, wo Hunderttausende von Produkten um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen, gewisse Pflöcke einschlagen, damit die Leute die Produkte, die Sie bewerben oder für diese Kampagnen entwickeln, überhaupt beachten. Und in diesem Tempo, wie machen Sie das, damit das einzelne Produkt sich aus den anderen 100.000 Produkten hervorhebt?
Ja, das ist das Prinzip der Werbung. Das sind drei Punkte, die dabei sehr wichtig sind. Das eine ist, was kommuniziere ich, also die Botschaft. Und da wird bei weitem nicht nur Genuss versprochen, das gibt ganz faktische Beispiele. Wir haben eine Versicherung, die sagt einfach, ich helfe dir rasch und unkompliziert, hat also gar nichts mit Genuss zu tun in dem Sinne. Das heißt, die Botschaften, die ist wichtig, wie steht die heraus? Die muss sich differenzieren gegenüber der Konkurrenz und sie muss relevant sein zur Zielgruppe. Darum ist für uns sehr, sehr wichtig, was ist relevant für die Zielgruppe. Das ist das eine. Das hat sich aber, muss ich sagen, in den letzten Jahren nicht groß geändert. Die Botschaften sind immer noch sehr ähnlich, weil das Grundbedürfnis der Leute hat sich nicht groß verändert. Das Zweite und das Dritte haben sich sehr verändert. Das Zweite ist, wie verpacke ich diese Botschaft? Also wie sieht sie aus? Wie wird sie verbalisiert? Und da merken wir, wieder zu diesen Digital Immigrants oder auch Natives, merken wir schon, da kommt sehr darauf an, welche Zielgruppe wir ansprechen, also welche Alterskategorie wir ansprechen. Wir merken zum Beispiel, interessanterweise ist das Medium Film viel wichtiger geworden. Also die Leute wollen sich amüsieren, wie Sie vorher auch gesagt haben. Das steht sehr oben auf der Taskliste. Ich will mich unbedingt amüsieren und das machen wir nicht mehr mit langweiligen Texten, sondern mit Filmen. Wir produzieren viel mehr Filme. Wir haben bereits besteht der Anspruch, wie auf Hollywood-Niveau Filme produzieren. Das sind TV-Sports oder auch dann im Medium Digital. Und dann das Dritte, und das hat sich kolossal verändert, ist, wie kommuniziere ich es, also wie transportiere ich meine Botschaft, und da merken wir das Multitasking enorm. zum einen, das heißt, wir müssen über viel mehr Kanäle spielen, aber auch anders. Wir können nicht nur einfach One-Way kommunizieren. Wir können nicht nur sagen, das Produkt sagt das und das kauft, das ist das Beste, sondern die Zielgruppe ist mündig, sie will mitspielen, sie will mitkommunizieren, sie sagt ihre Meinung selber und das ist sehr, sehr spannend geworden für uns.
Sie sind bei der Kontextdebatte mit dem Thema «Warum können viele Menschen nicht genießen?» Im Studio sind Beate Schulze, Psychologin und Soziologin, Präsidentin für Burnout, Petra Dreifuss, Geschäftsführerin der Werbeagentur Wirz und Matthias Binswanger, Ökonom und Glücksforscher, der unter anderem das Buch geschrieben hat «Tretmühlen des Glücks». Was ich mich frage, Sie haben jetzt erwähnt, Petra Dreifuss, gewisse dieser Parameter, wie sich die Werbeagentur an das Publikum wendet, um die Botschaften an den Mann und an die Frau zu bringen, haben sich verändert. Andere Parameter haben sich nicht verändert. Man kann sich fragen, ist das ein neues Phänomen, das viele Menschen nicht mehr genießen können, oder hat sich da wirklich etwas verschoben, oder spricht man einfach mehr von dieser Genussunfähigkeit, Matthias Binz?
Ja, natürlich ist die Zeit relativ zu den Möglichkeiten, die man hat, nicht, die ist noch nie so knapp geworden, das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass sozusagen das Jenseits aus unserem Leben verschwunden ist. Nicht? Wir haben keine Ziele mehr, die über das Leben selbst hinausgehen. Das heißt, man muss alles in dieses eine Leben packen und möglichst viel da erleben. Das heißt, möglichst zwei Leben parallel führen oder drei Leben und alles jetzt genießen heute. Und das ist das Problem und wahrscheinlich auch etwas Neues, was so noch nie bestanden hat in der Geschichte. Man kann da vielleicht auch ein bisschen drauf schauen, ja, was macht denn den Menschen überhaupt Freude so während eines Tages? Dazu gibt es einige Studien, was machen Menschen so während eines Tages und wann fühlen sie sich wohl und wann fühlen sie sich eben nicht wohl? Und da zeigt sich, dass sich Menschen wohlfühlen im Allgemeinen bei Gelegenheiten, die ihnen ermöglichen, irgendwie sozial in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Das heißt zum Beispiel, das gesellige Beisammensein mit Freunden ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Und das Wichtige ist hier jetzt, nicht, das muss aber zweckfrei geschehen. Nicht, da muss man einfach da sein und hat Freude, dass man mit anderen sprechen kann, aber nicht, um irgendwie jetzt da noch Networking zu betreiben und vielleicht noch einen Auftrag zu bekommen. Sobald eine solche Komponente mit hineinkommt, ist es schon vorbei mit dem Genießen. Und auf der anderen Seite, was macht den Menschen am wenigsten Freude so im Alltag? Ja, das hat man auch herausgefunden, das ist das Pendeln zur Arbeit am Morgen. Da sind die Menschen am unglücklichsten. Und wie entwickelt sich das jetzt, wenn das Einkommen zunimmt bei Menschen? Nicht, dann sieht man, dann nimmt genau die Tätigkeit, die am allerwenigsten Freude macht, nämlich das Pendeln zur Arbeit, zu. Und diejenige Tätigkeit, die am meisten Freude macht, zum Beispiel eben geselliges Beisammensein mit Freunden, die geht zurück, weil dafür fehlt dann die Zeit. Ist auch leicht zu erklären, nicht, je höher das Einkommen, umso eher hat man ein Einfamilienhaus. Das liegt dann typischerweise halt weiter weg vom Arbeitsplatz. Das heißt, wir schaffen es eben auch nicht, im Allgemeinen ein höheres Einkommen so umzusetzen, dass wir das Leben mehr genießen können, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir erhöhen die Zeit für die Tätigkeiten, die uns am wenigsten Freude machen.
Das heißt, das Zwischenmenschliche, das Begegnen, die Begegnungen mit anderen Menschen sind zentral für die Menschen, auch um den Genuss zu steigern. Aus Ihrer beruflichen Erfahrung, Beate Schulze, als Burnout-Spezialistin, Soziologin und Psychologin, ist auch das Zwischenmenschliche da, aus dieser Forschung heraus, das Zentrale für das Wohlbefinden des Menschen und für die Genussfähigkeit?
Das Zwischenmenschliche hat natürlich immer zwei Seiten oder zwei Dimensionen. Es hat viel Potenzial für Genuss, für Wohlbefinden, für sich aufgehoben fühlen. Andererseits hat es auch Potenzial für Konflikte, für Probleme, die auch Zeit kosten, mit denen man sich vielleicht teilweise auch nicht beschäftigen möchte. Ich denke, im Umgang mit Belastung ist natürlich soziale Unterstützung eine absolut extrem wichtige Ressource. Es ist eigentlich der wichtigste Stresspuffer. Also wenn man zum Beispiel in einer Organisation mit weniger Mitarbeitern die gleichen Aufgaben lösen muss, dann führt das in der Regel zu einer stark nachlassenden Qualität und auch zu erhöhten Belastungen bei den Mitarbeitenden. Und es macht einen Riesenunterschied, ob es in einem Team ein gutes Verhältnis gibt, einen guten Austausch, dass auch jemand hinter einem steht, wenn Dinge nicht gut laufen, dass man man sich aufgehoben fühlt, ob das gegeben ist oder nicht. Das macht die Wirkung des Stresses, beeinflusst das ganz entscheidend.
Das heißt, Stress als Motivationskiller, der alle positiven Ansätze abwirkt.
Würde ich jetzt gar nicht sagen. Also Stress hat natürlich auch eine positive Komponente. Stress ist was Aktivierendes. Und ich finde es auch problematisch, wenn man sagt, Genuss ist nur mit Müßiggang, mit Ruhe, mit Konsum verbunden. Also auch zum Beispiel an einem spannenden Projekt mitzuarbeiten, das kann ein wahnsinniger Genuss sein. Und auch Leistung ist nicht nur Leistungsdruck, es ist auch Leistungsglück. Und also diese Komponente, auch Erfolge zu erleben im Berufsleben, das ist was ganz Entscheidendes, also auch zu schauen, was sind denn Erfolge und die auch nicht sofort vom nächsten Projekt, von der nächsten Herausforderung wieder wegwischen zu lassen, sondern auch mal gemeinsam Erfolge zu feiern, wie gestern beim Fußball zum Beispiel. Wenn man sieht, wie Fußballer ein Tor feiern, dann gibt's einen großen Haufen, alle sind beieinander. Und im Übrigen wirkt auch Berührung stressmindernd und leistungsfördernd.
Genuss bedeutet also nicht nur auf dem Badetuch irgendwo am Mittelmeer herumzuliegen, sondern auch das Tätigsein kann Genuss sein. Ein Begriff, der in der letzten Zeit immer öfter herumgeistert, ist der Begriff des Kampfgenießers. Den habe ich öfters gelesen in letzter Zeit. Das bedeutet, zack, wir haben Feierabend und jetzt müssen wir sofort plötzlich uns wieder fit machen, die Batterien wieder aufladen, sofort etwas Wunderbares erleben, den Kick erleben, damit wir morgen oder am Montag wieder fit sind zur Arbeit. Können Sie mit diesem Konzept des plötzlichen Batterienladens, des sofortigen Supergenusses, des Power-Relaxing etwas anfangen, Petra Dreifuss?
Kampf genießen klingt schon mal schlecht, ist doch ein Kampf. Ich würde das von zwei Seiten anschauen, was vorher schon gefallen ist. Für die einen ist auf dem Badetuch liegen und ein Buch lesen der vollendete Genuss, und für die anderen ist das die Langeweile. Und ich denke, ich sehe das selber, wir haben Familien, Freunde, die am Sonntag, die Unternehmen gehen am Morgen joggen mit den Kindern, am Mittag haben sie dieses Programm, am Abend nochmal ein Programm, also die machen nichts unter 3-4 Programme am Sonntag. Für mich wäre das der blanke Horror, für mich wäre das Kampf genießen. Die genießen es wirklich, die finden es gut. Ich glaube, es ist sehr individuell, man kann das nicht so global sagen, mit 5 Sachen oder 10 Sachen ist das zu viel und die einen mit dem einen ist zu wenig.
Es geht ja manchmal, denke ich, in der Freizeit auch fast darum zu zeigen, ich habe das Richtige gemacht in der Freizeit. Irgendwie von der Brücke springen mit dem Gummiseil oder Paragliding oder irgendwas. Es geht darum, sich den starken Kick zu holen. Und der einfach zu Hause auf dem Balkon sitzt und dort einen Kaffee trinkt und so, der wird dann ein bisschen belächelt, weil er eben die Freizeit vielleicht nicht optimieren kann, weil er den Genuss, weil er keinen besonderen Genuss vorzuweisen hat und auftrumpfen kann mit etwas Besonderem, weil er etwas so Banales macht.
Ja, das kommt hier natürlich mit hinzu. Also es kommen zwei Dinge hinzu. Einerseits ist es der Zeitmangel, nicht? Also wenn man schon mal Zeit hat, dann muss man jetzt wirklich genießen, weil morgen hat man keine Zeit irgendwie zum Genießen. Da gibt's weitere Aufgaben, die man erfüllen muss. Oder weil, wie Sie erwähnt haben, Sonntag ist, muss man jetzt ein Programm machen, weil die Woche durch hat man ja keine Zeit. Und der andere Punkt ist genau das, was Sie gesagt haben. Es kommt natürlich hier auch ein gewisses Statusdenken mit hinein beim Genießen. Nicht, man muss etwas ganz Spezielles und Tolles machen, was man dann erzählen kann. Ja, ich war ja nicht in der Schweiz jetzt Skifahren zum Beispiel, sondern Helikopter-Skifahren in Kanada, nicht ganz fantastisch. Ja, nur also normales Skifahren in der Schweiz, also nichts mehr. Nicht? Und diese Komponente kommt natürlich schon auch mit hinein und sie wird natürlich zu einem Teil auch gefördert, ne? Über die Werbung, weil man will ja diese Produkte oder diese Dinge auch verkaufen. Und wenn man dann schaut, wie auch Urlaub heute angepriesen wird, nicht, da ist alles parallel, da ist Wellness parallel mit Abenteuer und da ist super Strandurlaub parallel natürlich auch noch eben das Liegen am Strand mit natürlich sportlichen Aktivitäten, die auch gleichzeitig noch sein müssen. Das heißt, ich muss auch zwei Urlaube sozusagen in einen Urlaub packen, um da alles jetzt auch miterleben zu können. Und ich glaube, das erschwert es wieder zu einem Teil dann tatsächlich zu genießen, weil Genuss, das ist immer etwas Individuelles, das ist schon richtig, nicht? Für den einen ist es Genuss, am Strand zu liegen, für den anderen ist es ein Horror, für mich zum Beispiel wäre das ein Horror, nach einer Stunde habe ich genug, dann halte ich das nicht mehr aus, also dann arbeite ich lieber, ist für mich schöner, als am Strand zu liegen, einen ganzen Tag. Aber Da muss man wirklich auf sich selber schauen, was macht mir tatsächlich Freude und sich lösen quasi von diesen Bildern, die von außen kommen. Was sollte ich machen, damit ich genieße? Sondern ich muss schauen, was macht mir als Person wirklich Freude.
Ja, wir haben also gesehen, die Genussunfähigkeit hängt stark damit zusammen, dass man keinen Freiraum findet, sei es aus zeitlichen Gründen oder weil man zu müde ist, weil man ausgepowert ist. Da stellen sich auch ökonomische Herausforderungen aus dieser Genussunfähigkeit. Das heißt, wenn jemand nicht fähig ist zu genießen, bedeutet das ja auch, er ist nicht ausgeruht, er ruht nicht in sich selber und ist ja eigentlich auch nicht leistungsfähig in der Arbeit. Das heißt, da ist auch ein Problem, Beate Schulze.
Das suggeriert ja jetzt schon fast ein Stück, dass der Genuss zum Kampfgenuss werden sollte. Also wenn Genuss eine Anforderung ist an Mitarbeitende, sich zu regenerieren, dann erscheint es so, dass es etwas Gesundheitsförderliches, etwas Positives fürs eigene Wohlbefinden, aber dahinter steht dann oft, du hast die Pflicht, individuell dich zu regenerieren, dass du wieder einsatzfähig bist. Und ich denke, das wird oft gar nicht so bewusst reflektiert, aber es ist natürlich eine ökonomische Notwendigkeit, dass Mitarbeitende engagiert sind und auch dauerhaft engagiert und gesund bleiben am Arbeitsplatz. Und ich denke, unabhängig von diesem, ja, von diesem Zweck des Genießens ist es sehr wichtig, Genuss auch wieder zu lernen. Und ein schöner Satz dazu ist, also auch zu der Entscheidung in dieser Entscheidungsvielfalt zu sagen, es ist leicht, zu Dingen Nein zu sagen, wenn man schon zu einer größeren Sache Ja gesagt hat. Also sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, denke ich, ist ein wichtiger Moment, sowohl für das Wohlbefinden, für die Gesundheit, als auch fürs Genießen.
Das führt uns zu meiner Schlussfrage. Was ist Ihr persönliches Genussmoment, Petra Dreyfus?
Da komme ich zurück auf, was Frau Schulze vorher gesagt hat. Für mich ist das Zusammensein in einer Gruppe mit Freunden, das sind meine Genussmomente. Aber es kann auch sein, zusammen in der Agentur etwas erreicht zu haben, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen zu haben. Das ist für mich ein Genussmoment.
Matthias Binswanger?
Ja, für mich eigentlich Genuss ist, wenn ich die Freiheit habe, die Dinge tun zu können, die ich gerne tue, wann ich sie auch gerne tun möchte. Und das heißt, wenn ich ein möglichst geringes Zeitdiktat und auch räumliches Diktat habe. Und da habe ich natürlich ein gewisses Privileg als Professor und habe da einen größeren Teil dieser Freiheit.
Beate Schulze?
Also für mich ist Genuss auch mit Freunden gemeinsam etwas zu erleben, etwas zu tun. Und ich genieße es sehr, im Sommer wie im Winter in den Bergen zu sein und dort wirklich auch präsent zu sein. Und also so ein Wochenende auf einer Bergtour, das ist wie eine Woche Ferien.
Petra Dreyfus, Beate Schulze, Matthias Binswanger, vielen Dank für diese Auskünfte. Ich wünsche Ihnen ein genussfreudiges Wochenende.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.